Also ich hatte mal eine Klientin mit ADHS und die wollte dauernd mit ihrem Partner Sex haben. Der war total überfordert. Ja, dann hat sich einfach herausgestellt, hey, ihr geht's um Spannungsabbau und er wollte Intimität. Aber so geht das aneinander vorbei.
In einer Frau nicht mehr kommen können, weil der Penis desensibilisiert ist. Und da gibt's halt einfach einen Weg, den man auf einer körperlichen Ebene dann machen kann, dass sich da was verändert. Also der Penis ist für mich ein eigenes Individuum mit eigenem Charakter.
Sei froh, dass du das hast, weil du wirst eine Welt entdecken, die du wahrscheinlich nicht entdeckt hättest, wenn du nicht das Problem gehabt hättest.
Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast Heilende Beziehungen. Wie schaffen wir es in einen vollständigen Kontakt mit uns selbst und mit anderen? Ich bin Alexander Buchheit. Mein heutiger Gast ist Nicole Strübin. Ich spreche mit ihr über ihre Arbeit als systemischer Coach, Sexual- und Paartherapeutin. Sie nutzt die tantrische Massage, um ihre Klienten mit sich selbst und ihren Bedürfnissen in Kontakt zu bringen. Im ersten Teil sprachen wir darüber, in welch spezieller Weise sie die systemische Aufstellungsarbeit anwendet und warum diese Methode eine wesentliche Säule ihrer Praxistätigkeit ist. In diesem zweiten Teil unseres Gesprächs gibt sie uns einen Einblick in ihre Arbeit der Sexualtherapie. Sei gespannt! Es lohnt sich auch, bis zum Ende dabei zu bleiben. Wir kommen nämlich zu einer erstaunlichen Erkenntnis. Los geht's!
Anfangs hattest du mich ja gefragt wegen der Sexualtherapie, gell? Wir sind jetzt sogar noch gar nicht gewesen. Falls du dort auch noch hin willst.
Ich habe das offen gelassen oder also einfach geschaut. Mhm. Kein Konzept, kein Ziel. Das ist dann ja was ganz anderes mit der Sexualtherapie. Oder ist es... Also, wobei, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ist natürlich, diese Themen sind natürlich ja auch da.
Ja, ja.
Also, wahrscheinlich ist ja innerhalb, wenn ich jetzt mir nur mal so vorstelle, da steht Sexualtherapie, innerhalb der Sexualtherapie machst du wahrscheinlich auch Aufstellungen.
Ja, ja. Also, wenn Menschen kommen mit Themen in der Sexualität, dann, gibt es einfach verschiedene Ebenen, wie man arbeiten kann. Es kommt ein bisschen darauf an, wie tief will jemand gehen und für welchen Weg entscheidet er oder sie sich. Es gibt körperliche Dinge, also wie zum Beispiel zu viel Spannung im Becken, also was zum Beispiel ein Grund sein kann für frühzeitigen Samenerguss. Wo man dann auf einer körperlichen Ebene arbeitet oder wo es darum geht, wie gehe ich mit Stress um, weil zum Beispiel die Erektionsfähigkeit beeinträchtigt wird durch den Stress,
auch beim frühzeitigen oder eben auch die Fähigkeit, einen Orgasmus haben zu können, oder Themen wie in einer Frau nicht mehr kommen können, weil der Penis desensibilisiert ist und da gibt's halt einfach einen Weg, den man auf einer körperlichen Ebene dann machen kann, um dass sich da was verändert. Und das, je nachdem, was es ist, kann es manchmal ein eher längerer Weg werden. Wenn jemand jahrelang schon unter Frühzeitigen gelitten hat, dann ist es nicht in einer Woche erledigt, sondern es ist wirklich eine Veränderung im Körper, die Zeit braucht, bis die Muskulatur, bis jemand zum Beispiel ein besseres Gefühl für den Beckenboden bekommt, damit er überhaupt merken kann, wo spannt es jetzt an, um dann zu versuchen, dort loszulassen. Mhm. Ja. Und dann gibt's die andere Ebene, wo es zum Beispiel eben um Geschichten geht. Also als Beispiel, man hat so Studien gemacht, welche
sagen wir, psychische Disposition jemand mitbringt, der frühzeitigen Samenerguss hat. Mhm. Und man hat festgestellt, dass das sehr häufig Männer sind, die sehr bemüht sind, dass es der Frau gut geht. Also mehr im Geben sind als im Nehmen. Und das bedeutet, dass so ein Mann halt auch körperlich nicht wirklich anwesend ist in seinem Körper, weil er mehr bei der Frau ist als bei sich selber. Und da kann es einfach darum gehen, mal zu schauen, wie könnte man das ändern? Und dort kommen dann halt auch Geschichten rein, wie die vorher mit der jungen Frau, die mit der Mutter aufwächst, die Alkoholikerin ist und die halt auch nur im Geben ist. Und diese Geschichten gibt's halt bei Männern auch. Und bei Männern kann zum Beispiel sein, dass da eine Mutter war, die sehr bedürftig war und die sich sehr viel abgeholt hat vom Sohn. Weil der Sohn merkt ja, da stimmt was nicht. Die ist in einer Not drin und dann versucht der Sohn, das zu geben, was vielleicht der Vater nicht gibt. Und dann gibt's auch dieses Muster von diesem Geben, Geben, Geben. Mhm. Ja. Und eigentlich gar nicht wirklich bei sich sein, im Körper sein. Mhm. Und das kann dann so, gibt verschiedene Ausprägungen, also je nachdem, was da sich draus entwickelt, kann sich zum Beispiel ein Verhaltensmuster entwickeln von eben, ich bin eigentlich dauernd für alle anderen da und weniger für mich. Oder es kann auch sich ein Muster zum Beispiel entwickeln von totalem Rückzug, niemanden an sich ranlassen, weil man einfach unglaublich überschwemmt wurde von dieser Mutterliebe. Und das war einfach zu viel und da muss man sich schützen, da muss man einfach sein Herz zumachen, weil sonst wird man so quasi wie total von der Energie eingenommen. Ja, und das eben kann das einfach auch ein Thema sein. Also jemand kommt mit einem sexuellen Thema und dann stellt sich aber heraus, dass drunter ein Muster liegt. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass man das Muster mal erkennt und dass man es, wenn möglich, transformiert, damit sich da was ändern kann. Mhm. Weil da kann ich noch lang irgendwie mit Muskeln und mehr Entspannung und. Aber wenn das Grundmuster vom ich bin eigentlich gar nicht so wichtig, die Frau ist viel wichtiger als ich nicht gelöst ist, dann kann sein, dass das halt das Phänomen nicht verschwindet. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass unser Körper uns einfach Signale schickt, wenn irgendwas nicht in der Balance ist. Und unsere Genitalien sind auch in dem Sinn, melden sich halt. Da streikt halt mal der Penis und der findet, hey, so nicht. Schau mal hin. Und ich sag das den Menschen auch so. Also zum Beispiel eben, dein Penis ist nicht dein Feind. Ist eigentlich dein bester Freund. Muss man einfach mal zuhören.
Das ist eine sensible Antenne.
Ja, sehr, sehr sensible Antenne. Aha.
Mhm. Kannst du vielleicht nochmal so ein Beispiel bringen? Jetzt auf den frühzeitigen Samenerguss bezogen, wie du da
nicht vorgehe.
Vorgehst oder wie ein Fall, sage ich mal, abgelaufen war. Mhm.
Ja, also ich hatte einen Klienten, der hatte eine Ehekrise und sie hatte sich einen Liebhaber gesucht und hat das lange ohne dass er es wusste, gelebt. Und dann kam das irgendwann als Tageslicht und es war für ihn total verletzend. Und er hat wirklich, wirklich sehr gelitten. Und er hatte aber schon immer das Thema Frühzeitigen. Und wir haben das angeschaut und es hat sich eigentlich herausgestellt am Schluss, dass seine Art, Sexualität leben zu wollen, überhaupt nicht kompatibel war mit der Art und Weise, wie seine Frau das leben wollte. Und dass er sich eigentlich immer angepasst hat und dass dieser Frühzeitige schon auch mit Muskelspannung, und da setze ich auch tantrische Massagen ein, weil, wenn das möglich ist, ja, es ist nicht immer möglich, manchmal geht das wegen der Partnerin nicht, also oder ja, in selteneren Fällen, dass jemand einfach sich das nicht vorstellen kann, das zu machen. Aber für mich ist es auch ein ganz wichtiges Arbeitsinstrument, weil es mir einerseits ermöglicht, den Körper besser wahrzunehmen von einem Klienten oder einer Klientin. Dann spüre ich auch, was passiert denn da. Und ich kann durch die tantrische Massage ganz konkret mit, nehmen wir jetzt mal den Mann, ja, mit frühzeitigen üben, wie man den Körper vorbereitet. Also das ist darum, also ich mache Atemübungen, bevor wir starten. Es geht darum, wirklich in Entspannung zu kommen. Es geht darum, seinen Körper gut zu spüren. Es geht darum, im Körper präsent zu sein. Und das kann man mit einer tantrischen Massage total gut üben. Und ich kann erklären, wie er besser mit seiner sexuellen Energie umgehen kann. Also es geht um Entspannung, immer wieder Entspannung reinbringen, spüren, was passiert gerade im Körper. Wenn Spannung schon sehr lang im Körper ist, dann wird sie auch gar nicht mehr wahrgenommen. Und dann kann ich es auch nicht lösen. Ich kann nicht locker lassen, den Muskel, den ich nicht spüre, den kann ich auch nicht versuchen loszulassen, weil ich spüre ihn ja nicht. Und da kann ich unterstützen, also indem ich einfach wirklich mit meiner Erfahrung feststellen kann, aha, okay, dort spannt es jetzt an. Hast du es gemerkt? Und dann kommt vielleicht, nee, hab's nicht gemerkt und so. Und dann, ja, spür mal hin. Ah ja, genau, da spannt es wirklich an. Und dann machen wir weiter und also man macht dann so Wellen, also man versucht einfach die Erregung zu steigern und im richtigen Moment Stopp zu sagen. Und bei, wenn jemand Frühzeitigen hat, geht man halt nicht so nahe an diesen Punkt dran. Ne? Am Anfang bleibt man mal weiter weg und dann versucht man näher ranzugehen.
Du redest jetzt von der tantrischen Massage.
Mhm. Ja. Genau. Und also ein sehr hoher Prozentsatz von Männern, die Frühzeitigen haben, die eine tantrische Massage machen bei mir, das ist das gar kein Thema, der Frühzeitige. Hm. Also die 20 Minuten sind die da unterwegs, ohne einen Orgasmus zu haben. Ohne.
Was heißt unterwegs?
Ja, also mit diesen Wellenreiten, also man geht immer wieder so an diesen Punkt dran und dann lässt man die Energie wieder ein bisschen abflachen und dann zusammen mit dem Bewusstsein, was da eigentlich im Körper alles passiert. Mhm.
Kannst du das nochmal ein bisschen erklären, was das heißt, genau Wellenreiten und rangehen?
Also Wellenreiten bedeutet, ich steigere die sexuelle Energie bis kurz vor dem Moment, wo es dann kein Zurück mehr gibt. Und in dem Moment, wo ich dort oben ankomme, also quasi beim Wellenhügel, oder, mhm. Stoppt man mit der Stimulation und wendet eine Atemtechnik an, um die Energie im Körper besser zu verteilen. Und wenn man einen gewissen Pegel wieder erreicht hat, sagen wir mal 70% der sexuellen Erregungsenergie, dann steigt man in die nächste Welle ein. Und das macht man einfach, versucht man mehrere Male zu machen. Und
mir fehlt noch gerade die Vorstellung, also wie da die sexuelle Energie jetzt in der Tantra-Massage da aufgebaut wird. Mhm. Also wenn ich mir jetzt ja vorstelle, okay, da ist eine Frau, die ich anziehend finde oder erregt bin, dann ist mir das schon irgendwie klar, aber was, also innerhalb jetzt einer Massage ist mir das nicht klar, wie dann jetzt sexuelle Energie aufgebaut wird.
Also in einer tantrischen Massage wird ja alles berührt. Es wird auch das Genital berührt. Und du kannst dir den Ablauf so vorstellen, zuerst erkläre ich, was wesentlich ist. Das sind einfach verschiedene Techniken, die man anwendet. Dann atmet man, versucht in den Körper zu kommen, weil das ist ja auch ein Riesenproblem, dass wir dauernd im Kopf sind und immer wieder weg und weg und weg. Dass wir im Körper mehr landen und dass wir eine ruhige und tiefe Atmung im Körper versuchen zu installieren. Und dann legt sich der Mann mal zuerst auf den Bauch und dann massiere ich die ganze Rückseite und das sind so verschiedene, Also das sind zum Teil festere Massagestriche, wo es darum geht, Verspannungen zu lösen, damit einfach die Energie auch besser fließen kann. Man löst einfach das, was man lösen kann. Also es ist bei weitem nicht alles, was angespannt ist, weil ja, was lange angespannt ist, das löst sich auch nicht so schnell. Und das sind dann auch sehr, sehr feine Berührungen, also wirklich mit den Fingerspitzen, die sehr erotisierend sein können. Und dann dreht sich der Mann irgendwann um und dann kommt die Vorderseite dran und irgendwann mal kommt eben der Penis, kommen die Hoden, kommt der Damm dran. Und dann stimuliert man halt, bis die sexuelle Energie an einem bestimmten Punkt ist. So funktioniert das. Ja, und manchmal ist es auch
Woran machst du dann fest, wo jetzt der Punkt erreicht ist? Oder?
Also du meinst den Point of No Return. Also das ist in Zusammenarbeit mit dem Klienten. Also weil ich brauche ja wie auch eine gewisse Zeit, um... Also der Penis ist für mich ein eigenes Individuum mit eigenem Charakter. Und es ist ja wie bei jeder Beziehung, da braucht man ein bisschen Zeit, bis man sich kennenlernt und so. Und deswegen ist es am Anfang für mich recht wichtig, dass mir der Klient einen Stopp gibt, damit ich weiß, okay, jetzt muss ich aufhören. Weil es ist bei jedem Mann wieder anders, fühlt sich wieder anders an. Und mit der Zeit, wenn ich den Penis besser kennenlerne, dann spüre ich es auch besser. Ja, aber es ist einfach gut auch für den Mann wirklich, dass er dieses Stopp auch setzen kann. Oder diesen Stopp. Es ist ja immer auch eine Versuchung. Man ist relativ nahe dran und dann wäre doch so schön und so. Und dass man
also jetzt zu kommen.
Zu kommen. Ja, klar. Aber eben, um das geht's ja nicht. Es geht darum, dass man möglichst viel sexuelle Energie im Körper aufbauen kann. Und das macht halt da auch einen Unterschied. Also wenn das gelingt, dass mehr Energie im Körper gehalten werden kann, dann kann man eben auch mehr Energie entladen. Und das fühlt sich anders an im Körper. Und das ist auch eine große Motivation. Wenn ein Mann, der schon vielleicht 20 oder 30 Jahre frühzeitigen Samenerguss hat, plötzlich erleben kann, wie er 20 Minuten die Energie immer, also halten kann und so Wellen reiten kann. Ich meine, das ist dann schon ziemlich sensationell für diesen Mann, gerade weil er was ganz anderes gewöhnt ist. Und das motiviert auch, dran zu bleiben. Und bei dem Klienten, den ich anfangs erwähnte, war das auch so. Und der ist so richtig eigentlich mittlerweile zum Tantriker geworden. Der hat entdeckt, dass es nicht passt. Es passt nicht. Und die haben sich dann auch getrennt. Und jetzt lebt er seine Sexualität auf eine ganz andere Art und Weise. Und das Thema ist überhaupt nicht mehr da mit dem Frühzeitigen. Der ist einfach mit Slow Sex unterwegs und mega happy. Ja. Und ich sage immer wieder, wenn jemand kommt, dann sage ich, hey, sei froh, dass du das hast, weil du wirst eine Welt entdecken, die du wahrscheinlich nicht entdeckt hättest, wenn du nicht das Problem gehabt hättest. Ja. Und manchmal eben, ich kriege wirklich auch Feedbacks, also wenn die Männer wirklich dranbleiben, und es bleiben nicht alle dran, also ja, das hat auch manchmal mit den Umständen zu tun, aber wenn sie dranbleiben, ich hatte letztens einen jungen Mann, der hat mir geschrieben, hey, ich hatte jetzt lange keine Freundin, konnte es gar nicht ausprobieren, was wir da alles geübt haben und so, aber jetzt habe ich eine und ich habe den besten Sex meines Lebens. Vielen Dank. Und das ist schön. Also ich meine, ja, ist einfach toll.
Lebensfreude, ne? Ist ein wesentlicher Teil der Lebensfreude.
Ja.
Also jetzt nicht nur den Sex haben, sondern in dieser Energie sich zu befinden.
Und gleichwohl gibt's Menschen, die keinen Zugang haben dazu. Und das ist auch wichtig, weißt du, es ist nicht für alle ist der Weg der gleiche. es gibt Menschen auch, die sich wirklich entscheiden, asexuell zu sein, weil es ihnen einfach nichts gibt. Und das ist relativ schwierig in unserer Gesellschaft, weil der Sex, der wird so gehypt überall, so ja, der beste Sex aller Zeiten und das ist für Menschen, die keinen oder nicht so einen guten Zugang haben zur Sexualität, echt schwierig. Und manchmal kann es in der Sexualtherapie auch darum gehen, dass man das würdigt, wo jemand ist, und dass es vielleicht auch irgendwie gar keine Lust da ist, was daran zu ändern. Und dann geht's mehr darum, miteinander einfach wie zu schauen, ja, okay, wie kann ich mich total gut fühlen mit dem, was ist, dass ich eben gar keinen Sex will. Und dann muss ich halt schauen, wie ich das mache in der Partnerschaft. Also und dann geht es vielleicht darum, jemanden zu suchen, der das auch nicht will. Dann passt es dann eben wieder. Schwierigkeiten entstehen ja eigentlich meistens nur, wenn man mit einem Partner zusammen ist, wo das nicht passt. Oder eine viel mehr Sex will als man selber oder weniger. Und dann tauchen die Probleme auf. Und das hat auch mit den Zyklen einer Beziehung zu tun. Ist ja nicht gleich am Anfang der Beziehung und dann. Und es kann auch eben passieren, dass am Anfang, das ist noch recht häufig, dass am Anfang die Sexualität total gut ist. Und dann irgendwann, 2 Jahren oder so, manchmal früher oder weniger oder später, kommen plötzlich die Probleme. Und es stellt sich dann aber heraus, dass die Probleme schon vorher bestanden haben. Aber einfach durch diese Verliebtheit und ich sage den Leuten immer, es ist wie ein Bonus, den man kriegt. Das Verliebtsein ist wie ein Bonus. Und das trägt eine Weile, es trägt eine Weile durch und dann braucht's Nahrung. Und wenn man dann nicht mehr nachlegt oder ja dran bleibt, dann meldet sich das Alte halt wieder. Also zum Beispiel, dass man gar nicht so viel anfangen kann mit Sexualität oder dass man gar keine Lust mehr hat. Ja, und dann ist es gut zu schauen, woher kommt das? Und ja, dann tauchen manchmal Geschichten auf, wo dann klar wird, ja, da gab es mal Missbrauch zum Beispiel und der Zugang zur Sexualität ist von Anfang an nicht so ein guter gewesen. Und man hat einfach, wir haben immer wieder das Gefühl, wir reden über dasselbe. Weißt du, ich rede mit irgendjemandem, man benutzt irgendwelche Begriffe und dann haben wir das Gefühl, man hat einander verstanden. Und wenn ich mit Leuten über Sexualität rede, also was zum Beispiel sagt, ja, wir haben eine gute Sexualität. Und dann frage ich mal ein bisschen nach, was ist für dich eine gute Sexualität, was ist für den anderen eine gute Sexualität? Und plötzlich merkt man, so problemfrei ist es nicht. Mhm. Ja. Aber wenn man so fragt, ja, wir haben eine gute Sexualität. Und es ist auch eben, warum will man denn Sexualität leben? Da gibt's ganz viel verschiedene Gründe und da kann man sich total verpassen. Also ich kann zum Beispiel Sexualität leben wollen, weil ich viel Energie in meinem Körper habe und weil sich das irgendwann mal so unangenehm anfühlt, dass ich sie einfach entladen will. Und Sexualität ist halt eine relativ gute Möglichkeit, das ziemlich schnell zu entladen. Was heißt, es geht um Spannungsabbau. Wenn zum Beispiel, ich drehe es jetzt mal um, also ich hatte mal eine Klientin mit ADHS und die wollte dauernd mit ihrem Partner Sex haben, der war total überfordert. Und ja, dann hat sich einfach herausgestellt, hey, ihr geht's um Spannungsabbau und er wollte Intimität. Aber so geht das aneinander vorbei. Und wenn man das ins Licht bringt, wenn klar wird, hey, es geht gar nicht um dasselbe. Wenn der eine sagt, ich will Sex haben und der andere sagt, ich will Sex haben, geht es um 2 verschiedene Sachen. Grundverschiedene Dinge. Und wenn man das rausschälen kann, dann ist schon sehr viel gewonnen, weil dann klar wird, aha, wir reden gar nicht über dasselbe. Geht viel um Klärung auch. eben, das sind so viele Missverständnisse. Mhm. Ja. Und da kann es hilfreich sein, wenn jemand die richtigen Fragen stellt, weil die sonst nicht auftauchen und man es sonst nie klärt. Auch weil man vielleicht, sagen wir, das Wissen nicht hat. Ja. Also da hat mir halt auch die Auseinandersetzung mit Trauma sehr viel geholfen, also fürs Verständnis, was passiert, wenn Stress auftaucht in der Sexualität, welche Reaktionsmuster laufen da ab und, und. Ja, es gibt Frauen, die werden total wütend, wenn irgendwas nicht passt. Oder sie ziehen sich zurück oder erstarren oder, ja. Hm. Und dasselbe bei den Männern ja auch. Ja. Und dass man das einfach versteht. Hm. Dass das Stressreaktionen sind, dass es nicht persönlich, unbedingt persönlich ja. gemeint ist. Und das alleine ist schon mal eine große Entlastung.
Und mit dem, was dann passiert, in Kontakt.
Ja, bringt, ja, ne? Weil genau.
Oftmals ist ja das Problem, dass es gerade nicht kommuniziert wird, was eigentlich abläuft. Mhm. Und dann muss es ja auch da auseinander dividieren.
Ja, ja. Und ja, viele können über Sexualität auch nicht sprechen. Da ist noch immer sehr viel Scham. Hm. Ja. Es gibt ganz viele Themen, die da drin sind.
Tabu, ne? Also,
ja, ja, Tabu. Ja, ja, Tabu. Und dann, ja, dieses ganze Thema heilige Hure, das ist auch ein etwas, wo ich immer wieder konfrontiert werde mit Klientinnen und Klienten, wo also ich meine, ich kann mich sehr gut erinnern, auch als meine Töchter so im Teenageralter waren, da war es ganz klar, es gab die Schlampen und die anderen. Mhm. Und die Schlampen, die sind einfach abgewertet. Also als Mann hätte man gern mal eine Schlampe, aber die will man dann nicht zur Freundin haben, weil die hat ja dann jeder gehabt, oder? Und als Frau werte ich das ab, weil ich genau weiß, das gehört sich nicht, ist nicht anständig. Und dann bin ich eigentlich dann gehöre ich nicht in die Kategorie der als Freundin Wählbaren. Und das ist ein tiefes Dilemma. Ja? Also es ist ein Dilemma in den Frauen und es ist ein Dilemma in den Männern. Weil was wähle ich denn jetzt? Nehme ich mir eine Schlampe oder nehme ich eine, die halt keine Schlampe ist, aber vielleicht halt den Zugang zur Sexualität nicht so hat und mir, weil sie nicht weiß, was sie will, weil sie das sich nicht getraut zu sagen, oder eben bin ich mit einer Schlampe zusammen, wo es sexuell total erfüllend ist. Also das ist wirklich das ist schwierig. Und für Frauen ist es genau gleich, weil sie sich irgendwie entscheiden müssen, oder vielleicht ist auch keine Entscheidung, sondern einfach eine Entwicklung, wo man reinrutscht, bin ich bei den Braven oder bei den Schlampen? Und ich denke, es geht darum, wie beides zusammenzubringen, damit man als Frau in seine Kraft kommt und damit man als Mann auch eine Frau als Gegenüber hat, die wirklich in ihrer sexuellen Kraft ist. Kann auch ein bisschen Angst machen manchmal. Aber ja, es ist halt einfach viel lebendiger und kann auch sehr viel erfüllender sein. Und es ist eine Herausforderung. Ja.
Also bei mir war immer das Wort Sehnsucht jetzt so stark. Ne? Also wo ist eigentlich meine Sehnsucht, mein Wunsch, was ich möchte? Mhm, mh. So, also weil also dieses Schlampen-Image, also ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was das sein soll, aber da zieht's mich eigentlich dann mehr hin, so, ne, mhm. weil da so eine etwas gelebt wird, was auf der anderen Seite abgespalten ist. Mhm. Mhm. Und da ist halt so eine Sehnsucht danach, nach Lebendigkeit
ja.
zum Beispiel.
Ja, ja. Mhm. Ja. Und das ist auch ein großes Dilemma, weißt du, wenn man dann heiratet und Kinder hat, weil ich meine, das passiert nicht überall gleich. Es kommt ein bisschen darauf an, wie gut verankert eine Frau in ihrer eigenen Sexualität ist. Aber wenn ich das so total in die Rolle der Mutter rein gehe und dort total aufblühe und aufgehe und dann kann es halt sein, dass ich als Liebhaberin verloren gehe. Also es wie kein Thema ist. Und ich meine, das sind auch Dinge, die das halt auch schwierig machen. Ich meine, am Anfang ist es halt wahnsinnig, braucht man wahnsinnig viel Energie. So ein kleines Kind absorbiert wahnsinnig viel Energie. Und dort genügend Raum zu haben, um da noch Paarsexualität zu leben und wirklich Sorge zu tragen zur Beziehung, das braucht dann schon was, braucht auch eine Bewusstheit, dass das wichtig sein könnte. Ja. Und da, finde ich, lässt man die Paare eigentlich schon ein bisschen im Regen stehen. Weißt du, entweder hast du Eltern, die das wissen und die dir das vermitteln und auch schauen, hey, kann ich euch mal eure Kids abnehmen, damit ihr mal ein Wochenende zusammen haben könnt, damit ihr eure Partnerschaft wieder pflegen könnt, oder ist da gar keine Bewusstheit da? Und dann wird der Raum vielleicht auch gar nicht geschaffen und dann irgendwann tauchen halt die Probleme dann auf, weil irgendwas fehlt. Mhm. Weil die Paarbeziehung verloren gegangen ist und wenn man einfach nur noch Eltern ist. Papa, Mama, geh zu Papa, geh zu Mama. Wenn man sich dann noch gegenseitig Mama, Papa nennt, das ist perfekt.
Kommt häufig vor,
ja. Mhm. Hat auch, ich meine, es hat auch schöne Seiten, also es ist nie alles schwarz, also nichts ist schwarz-weiß, aber ja, es ist eine Herausforderung für eine Partnerschaft, wenn Kinder kommen. Es ist einfach so. Ja. Also für die meisten, würde ich jetzt mal meinen.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wie du jetzt eigentlich überhaupt zur Sexualtherapie gekommen bist.
Das ist eigentlich so indirekt passiert. Ich hatte mit 40 so das Gefühl, das war nach meiner Scheidung von meinem ersten Mann, hatte ich so das Gefühl, es muss doch mehr geben. Es muss doch da noch mehr geben als das, was ich kenne in Bezug auf Sexualität. Und ich hatte da irgendwie was von Tantra gehört und das fing mich an zu interessieren. Und dann habe ich mal im Internet geschaut und Tantra-Kurse gesehen und so bin ich dann ins Tantra eingestiegen und war dann, ich würde jetzt mal sagen, ja gut 13, 14 Jahre schon mit Tantra unterwegs. Und habe eben tantrische Massagen gegeben und so. Und dann kam so der Moment, wo ich wie gemerkt habe, ich möchte mir noch mehr Boden holen. Auch wissenschaftlichen Boden. Und dann habe ich mich für die Ausbildung Sexualtherapie, also beim CIS, entschieden. Ja. Und das war eine gute Entscheidung, weil es einfach so, ich habe jetzt wie beides und das ergänzt sich total gut. Ja.
Also Praxis und Theorie, meinst du, mit beides oder?
Die Sexualtherapie-Ausbildung war sehr praxisorientiert, aber es ist einfach so wie eine andere Schattierung, die noch reinkommt. Also es gibt einfach Erklärungsmodelle im Tantra, die für mich total Sinn machen und die, also wie fließt die Energie, wie soll ich das jetzt nennen? Ich kann es eben nicht weiblich-männlich. Ich würde es mal Yin-Yang nennen, aber nicht jeder weiß, kann mit Yin-Yang was anfangen. Also es ist, ich nenne es trotzdem weiblich. Also der weibliche Energiefluss ist eigentlich, der fängt oben an und geht runter zum Genital. Und beim Mann ist es genau umgekehrt. Jetzt ist es aber so, dass ich als Mann auch eine weibliche Richtung haben kann oder als Frau kann ich eine männliche Richtung haben. Also wo es als Frau da bei mir auch da unten anfängt oder als Mann fängt's oben an. Und das ist auch zum Beispiel etwas, was ich sehr hilfreich finde, das mal zu erklären, weil das da wird so klar, ja hey, wie steigen wir denn ein? Also wenn jemand von unten nach oben den Energiefluss hat, dann ist es klar, es fängt da unten an und nicht da oben. Und wenn das aber irgendwie bei beiden Partnern halt verschieden ist,
da kann man sich auch ganz schön verpassen. Und dann läuft die Sexualität ganz anders ab und ist dann zum Teil für mindestens einen Beteiligten, kann das ziemlich frustrierend sein, weil du nie das kriegst, was du möchtest oder nicht so abgeholt wirst, wie du das eigentlich gern hättest oder bräuchtest. Ja. Und deswegen finde ich einfach das Tantra so super. Einerseits auf der theoretischen Ebene, um das mal ein bisschen zu erklären, und aber auch im praktischen, was bedeutet Achtsamkeit, was bedeutet Präsenz im Körper. Und da habe ich einfach unglaublich viel gelernt in all den Jahren mit dem Tantra. Mhm. Ja. Deswegen finde ich es einfach eine super Ergänzung. Und zusammen mit den systemischen Aufstellungen ist einfach ziemlich komplett, für mich zumindest. Also ich habe einfach für mich jetzt sehr gute Werkzeuge, um die Menschen wirklich unterstützen zu können und auch in einem gewissen absehbaren Zeitraum auch was erreichen zu können oder eine Verbesserung erreichen zu können, auch wenn nicht gerade sofort das Ziel erreicht ist, aber zumindest zu merken, hey, da passiert was, da verändert sich was, weil ja, wenn sich lange nichts verändert, dann das ist sehr schwierig, dann die Motivation noch zu behalten. Ja. Deswegen braucht's dann irgendwann mal schon irgendeine Form von Veränderung. Ja. Und das ist manchmal nicht diejenige, die Klienten anstreben. Also weißt du, es gibt so Zwischenschritte, wo es wie auch darum geht, hey, wie gehe ich eigentlich mit meinem Körper um? Wie behandle ich den? Behandle ich den wie in so ein Auto, wo ich einfach so ein bisschen Service mache? oder habe ich wirklich eine Beziehung zu meinem Körper, die liebevoll ist? Und das lernen wir nicht. Und wir kriegen es auch sehr häufig nicht vorgelebt, was es wirklich bedeutet, in einer liebevollen Beziehung zu seinem eigenen Körper zu sein. Und weil wenn wir in einer liebevollen Beziehung zu unserem Körper wären und wirklich präsent wären im Körper, dann gäbe es auch viel weniger Süchte. Also bin ich überzeugt davon. Weil wir dann spüren würden, hey, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Und ich lasse es dann auch sein, weil ich meinen Körper so lieb habe, dass ich dem das nicht zumuten möchte.
Was wäre denn so der Tipp, den du geben würdest, liebevoll mit seinem Körper in Kontakt zu kommen?
Wertschätzung. Wertschätzung hilft. Und da habe ich so eine, ich glaube, das ist eine Aufnahme, die ich gemacht habe, wo man so wie mit einzelnen Körperteilen in Verbindung geht und mal seinen Dank ausdrückt. Zum Beispiel den Füßen, wo die mich schon überall hingetragen haben, die behalten mich in der Balance. Dass man sich einfach einen Körperteil aussucht und sich mal überlegt, wie wäre das, wenn ich den nicht mehr hätte? Was würde ich verlieren? Und für das dann Danke sagen. Und ja, berührt mich gerade, so merke ich. Weißt du, es ist einfach, wir nehmen so wenig wahr. Und für mich ist der Körper, ist ja auch ein System. Ja, ist ein Gesamtsystem, wo alles miteinander irgendwie unterwegs ist und von der Zelle bis zu größeren Zellverbänden wie die Leber oder eben eine Hand oder und da habe ich einfach einen ganz anderen Zugang gewonnen durch Erfahrungen, die ich gemacht habe. Es war nicht mal, manche Sachen liest man sich ja an und andere erfährt man einfach und ich hatte einfach meine Erfahrung mit einer Klientin, der einen Finger gefehlt hat. Und da habe ich eigentlich systemisch gearbeitet mit ihr. Also ich habe den Finger einfach berührt, also energetisch berührt. Und dann habe ich plötzlich gehört, hey, ich bin stinkesauer. Und ich wusste, es kommt vom Finger. Und dann hab ich einfach mit der Klientin aufgearbeitet, wie der Finger verloren gegangen ist. Und da musste ich sagen, ja, kein Wunder ist der stinkesauer, weil sie einfach nicht aufgepasst hat. Und dann sind wir so in einen Versöhnungsprozess gegangen und ich wusste aber damals nicht, das ist schon sehr lange her, mal sagen 15 Jahre her, als das passiert ist. Und ich wusste überhaupt nicht, für was, dass ich jetzt das mache.
Und als sie dann einen Monat später wieder kam, hat sie gesagt, hey, weißt du was, ich habe keine Phantomschmerzen mehr. Und da ist mir ein Licht aufgegangen. Und habe ich gedacht, hey, genau, oder? Und das hat so wie den Weg geebnet zu einem ganz anderen Zugang zum Körper. Hm. Ja. Und es ist immer wieder auch ein Ringen um die Achtsamkeit. Ja. Weil ich gehe mit meinem Körper auch nicht immer gleich um. Also ich gehe manchmal sehr unachtsam mit meinem Körper um. Und ich bin immer wieder dran, das festzustellen und dann wieder das zu korrigieren. Ja. Und das, ja, wieder. Ist nicht immer so einfach. Also alte Muster sitzen ja auch. Ich meine, eben, man ist selber auch immer auch unterwegs. Und das ist auch gut so, denke ich. Also, weil wenn man alles schon könnte als Therapeutin, dann wird vielleicht einem auch das Verständnis verloren gehen für Prozesse. Also, ja, das ist da, wieso ist das denn bei dir noch so? Ich kann das schon. Ja, gewisse Dinge kann ich auch nicht.
Das hat, mich hat das jetzt ziemlich inspiriert, dieses mit dem Finger. Mhm. Dass der so ein eigenständiges Wesen auch ist, der Bedürfnisse hat und und es lässt sich ja dann auf alle Körperteile ausdehnen.
Mhm. Ja.
Und da aus dem systemischen Denken heraus drauf zu schauen, macht da ja eine ganz neue Ebene auf von im Kontakt sein, also mit sich und mit den eigenen oder überhaupt mit allen Wesen und mit den allen Körperteilen, die da sind.
Ja, und es ist auch irgendwie, es gibt ja abgewertete Körperteile. Also zum Beispiel, es gibt manchmal Frauen, die haben den Bezug zu ihrem Bauch verloren, weil sie zum Beispiel heftige Schwangerschaftsstreifen gekriegt haben. Und wenn ich die massiere, sagen die zum Beispiel, mein Bauch bitte nicht. Und da sage ich immer, hey, das sind wie ausgestoßene Kinder. Also wenn du das als Familienverband siehst, dann sind das ausgestoßene, verachtete Kinder. Und stell dir mal vor, wenn du das mit einem deiner Kinder so machen würdest. Und dann geht dann wie so ein Licht auf oder das Verständnis kommt langsam. Oh, ah ja, okay. Und ja, in so Fällen ist auch oft Widerstand da. Man will sich nicht mit dem Bauch auseinandersetzen. Und dann versuche ich dem Bauch eine Stimme zu geben. Und wenn das gelingt, dann kann das zu einer total schönen Versöhnung kommen und zu einer, dass man das Mitglied der Familie wieder aufnimmt. Hm. Ja. Und jeder Körperteil hat es verdient, ein volles Mitglied der Familie zu sein. Ja. Ja.
Das ist jetzt gerade ein guter Abschluss.
Vielen Dank für dieses achtsame Gespräch.
Danke dir auch. Vielleicht magst du kurz noch sagen, wie man dich erreichen kann. Du hast ja eine Internetseite?
Ja, genau. www.nicolestruebin.ch.
Kannst du es nochmal buchstabieren?
Ja. Also Nicole, Nicole, und dann geht's gerade weiter, struebin.ch.
Okay.
Ja.
Aber das kann man ja heutzutage in den Shownotes unterhalb finden, genau. Diese Informationen. Ja.
Gott sei Dank. Muss man eigentlich immer abwarten, wann es kommt oder was verpasst hat.
Und du hast ja hier deine Praxis in Biberist, also Raum Solothurn.
Ja.
Und machst du auch irgendwelche Online-Beratungen oder sowas?
Lieber nicht. Also für mich ist es wirklich gut, wenn jemand da ist. Also ich habe es auch schon gemacht und das geht schon, aber es ist einfach, es ist nicht dasselbe. Ja. Ich.
Ja, und ich meine, das bringt ja die Thematik auch offensichtlich mit sich.
Genau.
Also diese Teile der Familie dann ja fehlen im Online-Setting.
Genau, ja. Und es ist manchmal, es braucht auch eine Berührung. Und die kann ich online nicht geben. Ich kann sagen, stell dir vor, ich berühre dich jetzt.
Ist nicht das Gleiche.
Nein, ist nicht das Gleiche.